Sie waren ja einer der ersten, der sich so ganz öffentlich das so einen Tesla bestellt hat und dann auch Testberichte dann da online gestellt hat. Ich habe das ganz früh verfolgt bei Ihnen, das haben Sie toll gemacht. Und Musk ist jetzt ja einer, der da die Roboter nimmt, um die Autos bauen zu lassen und hat da auch schon Videos gezeigt, ganz interessant. Welches Potenzial steckt denn für Sie hinter der KI und Robotik? Vielleicht auch jetzt zweierlei. Wir haben jetzt viel über Autos gesprochen. Das ist aber nur der eine Teil. Sie sind ja selbst großer Versandhändler. Nutzen Sie da schon Robotik, KI? Lassen Sie uns da vielleicht mal ein bisschen reinschauen.
Also zunächst vielleicht nochmal mit den Robotern zurück zu den Autowerken. Wenn man sich anschaut, dass die Gigafactory in Berlin im Prinzip die halbe Mannschaft für die entsprechenden Fahrzeuge hat, als ein typischer deutscher Automobilhersteller dafür braucht, dann sieht man, wie hoch dort automatisiert wurde. Das Wichtige ist jetzt aus Sicht von Elon Musk nicht das Auto, was da entsteht, sondern die Maschine, die das Auto baut. The machine which builds the machine. Und diese Maschine, wenn man es schafft, dass diese Maschine robotisiert, ja, jetzt nicht mit 2,5 Zentimeter pro Minute das Auto durch die Fabrik schiebt, sondern mit 5 Zentimeter pro Minute das Auto durch die Fabrik schiebt, dann ist man doppelt so schnell fertig, hat den doppelten Output an Fahrzeugen und hat damit im Prinzip die Fixkosten, die diese ganze Fabrik darstellt, dann halbiert. Und das ist eigentlich der große Punkt der Robotik, dass wir hier einen Produktivitätsschub bekommen. Und das ist alles sehr schön und sehr nett, aber man fragt dann immer, wo bleiben denn die Mitarbeiter? Nun, auf der einen Seite müssen wir sagen, haben wir immer weniger Mitarbeiter, weil von uns jetzt so viele in Rente gehen. Also die Jahrgänge, die jetzt in Rente kommen, sind also schon gewaltig. Und deshalb hilft es, wenn man hier mit Robotern die ganze Geschichte herstellt. Allerdings muss man auf der anderen Seite dann auch so billig werden, dass die Leute sich im Prinzip von ihrem Rentnergeld sich auch so ein Auto kaufen können. Geht ja nicht, wenn so ein Ding so super teuer ist. Und an der Stelle habe ich ja zu Anfang hier so ein Model S gefahren, wobei man fairerweise sagen muss, Elon Musk hat bereits, er hat ja Tesla nicht gegründet, sondern hat sich in das Unternehmen eingekauft. Und es wurde bereits, ich glaube, das waren 2000, boah, 5, 6 wurden bereits der erste Tesla Roadster gebaut und da war ich nicht mit dabei. Ich habe meinen ersten 2013, also jetzt vor mehr als 10 Jahren gekauft, das war das erste Model S und ich habe wahrscheinlich so eines der ersten 50 Model S hier in Deutschland gekauft gehabt. Und warum hat sich das für uns gerechnet? Nun, weil die Fahrzeuge fast keine Wartung haben. Das ist so simpel und so primitiv, da geht fast nichts kaputt. Der möchte die Fahrzeuge nicht in der Werkstatt haben für irgendeine Inspektion. Der sagt, nee, das ist für ihn ist eine Werkstatt ein Cost Center und kein Profit Center, wie für unsere Hersteller, die ja immer noch verdienen wollen. Er sagt, bleib weg, du verlierst deine Garantie nicht, wenn du nicht zur Inspektion kommst. Also das war auf der einen Seite der günstige. Und die zweite Sache, wir haben Überschussstrom von unserer Photovoltaikanlage gehabt, den wir für fast nichts ins Netz eingespeist haben. Und damit haben wir 8 Monate im Jahr dieses Auto bewegen können. Und damit kamen wir mit diesem Auto billiger als vorher mit unseren Verbrennern über die Runden. Und da sieht man, dass es mittlerweile schon Bereiche gibt, wo sich diese Elektromobilität tatsächlich rechnet. Aber für den Laternenparker im Wohnblock, da rechnet sich das nicht, weil bei uns die Energie dann zu teuer ist. Jetzt vielleicht weiter zur Robotik. Wir sehen auf der einen Seite diese Handhabungsautomaten, die also praktisch die Schwäche des Menschen und die fehlende Akkuratesse des Menschen ersetzen. Wenn also dann man ein Auto lackiert in eine Lackierhalle, dann geht da ein geschulter, ein guter Lackierer hin, führt die Roboterpistole, dass es also ganz sauber lackiert ist. Dann geht ein Programm darüber, glättet das Zittern, was er vielleicht gehabt hat, in saubere Bahnen. Und dann kann dieser Roboter 24 Stunden, 7 Tage die Woche die Autos lackieren, wo dann der Lackierer selber doch sehr müde würde und einen lahmen Arm bekäme, kann der Roboter das machen. Das sind jetzt die Handhabungsautomaten. Interessant wird es, wenn diese Roboter, ich sage mal in Anführungszeichen, intelligenter werden. Und da kommt jetzt die KI ins Spiel, die jetzt für einige Dinge bereits so gut geworden ist, dass sie menschliches Niveau erreicht. Zum Beispiel beim Generieren von Bildern. Also was an KIs, jetzt fangen die Modelabel an und machen digitale Modenschau ohne ein echtes Model, sondern mit KI-generierten Models, die jetzt den Trend oder den Wunsch des optimalen Models aus Sicht des Kunden besser treffen als ein Model, was man irgendwo jetzt in einem Casting dann sich aussucht. Also an der Stelle geht es schon weiter, dann hilft die KI. Die hat also viel, viel besser schreiben gelernt, als der Mensch es selber in wenigen Jahren kann. Der braucht ein ganzes Menschenleben, bis er ordentlich sauber schreiben kann. Und meine beiden Bücher, das Katastrophenzyklen und die Allgemeinbildung, die habe ich alle noch von Hand geschrieben. Allerdings habe ich mir beim Klappentext bei dem neuen Buch Katastrophenzyklen, habe ich mir von der KI helfen lassen. Da habe ich dann gesagt, das ist mein Text, schreib den mal besser. Mhm. Ja, bitte nicht so lang, die sind alle ein bisschen geschwätzig, mach das kürzer, prägnanter. Und jetzt korrigiere das aus Sicht eines Lehrers. Dann kamen da Kommas rein und alles Mögliche. Und dann wurde der Text in gemeinsamer Arbeit mit der KI, so wie ich mir das vorgestellt habe, mit einer Kreativität, mit anderer Wortwahl, wo ich mich schon recht hart getan hätte, dass ich diesen Klappentext zusammenbekommen habe. Aber wo ich merke, die Bücher sind noch selbst geschrieben. Da hat die KI also nicht geholfen. Und jetzt gehen wir mit der KI weiter und haben jetzt spezialisierte KIs, die jetzt zum Beispiel das autonome Fahren bringen. Mhm. Wenn man sich das anschaut, was da jetzt Waymo, das ist eine Google-Tochter, macht, die verkauft schon Fahrten. Oder wenn man nach China schaut, die haben auch schon begrenzte Räume, in denen Roboterfahrzeuge fahren. Und Tesla hat jetzt Beta draußen, das heißt, es ist noch nichts Echtes, es ist noch nicht wirklich zugelassen. Die Nutzer können es schon mit Vorsicht selber nutzen. Und was die können, was man da schon für Videos sieht, wie die durch eine ganze Stadt fahren, ohne dass man einmal das Lenkrad greift, das ist schon besonders. Das ist schon krass. Aber das ist jetzt auch nur eine KI auf einen begrenzten Einsatzbereich und die werden dann einzeln getrennt oder trainiert auf einzelne Gebiete. Wenn man jetzt hingeht und sagt, man will eine allgemeine KI haben, also eine allgemeine künstliche Intelligenz, die jetzt dem menschlichen Gehirn nachempfunden ist und das alles kann, was ein Mensch kann, aber noch viel schneller, dann ist das Zukunftsmusik und dazu fehlt uns noch gewaltige Rechenleistung. Deshalb ist Nvidia mit dem Aktienkurs auch so abgegangen, weil die mit ihren Chips entsprechend weit kamen. Tesla hat seinen eigenen Chip entwickelt, der aber für diese speziellen Anwendungen doch hinter Nvidia zurückliegt, sodass es jetzt Kombinationscomputer bei Tesla im Hause zwischen Tesla Chip Dojo und den Nvidia H100 und H200 Chips zusammen gibt. Und wer dort die allgemeine künstliche Intelligenz als erstes hat, der hat halt gewonnen, weil diese künstliche Intelligenz, der perfekte Ingenieur, der perfekte Arzt, der perfekte Wissenschaftler, diese künstliche Intelligenz schafft dann alles. Und das ist ja auch der eigentliche Grund, warum sich die USA mit China politisch streiten. Weil es hier um das Wettrennen, um die erste allgemeine künstliche Intelligenz geht. Und deshalb hat China jetzt einen Bann für KI-Chips aus den USA. Und das ist halt das, was an künstlicher Intelligenz auf uns zukommt. Und wenn das tatsächlich da ist, und ich schätze, dass man da, also die Rechenleistung fehlt da noch ein paar Größenordnungen, dass man da also schon noch ein paar Jahre braucht, bis man dann dahin kommt. Aber an diesen spezialisierten KIs, da kommt man jetzt ein gutes Stück weiter und das hilft jetzt ja auch schon ganz schön.
Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag 2024. Am 25. Oktober diesen Jahres werden Top-Sprecher wie zum Beispiel Professor Dr. Max Otte, Dr. Markus Krall, aber auch Volker Hellmeier und viele weitere über die aktuellen Themen sprechen. Wie geht es weiter mit der Verschärfung des Bargeldverbots? Wie geht es weiter an den weltweiten Kriegskonflikten, wie zum Beispiel Russland-Ukraine, aber auch der Nahe Osten oder womöglich sogar China-Taiwan? Wie geht es weiter mit Euro-US-Dollar, Gold, Bitcoin und den weltweiten Aktienmärkten? All diese Themen werden wir am 25.10. besprechen. Herzliche Einladung und die Ticketbuchung und alle weiteren Informationen finden Sie unterhalb dieses Beitrags. Ja, hochspannend. Also auch die Begründung des Konfliktes USA-China, das hatte ich so noch gar nicht gehört. Finde ich hochspannend. Danke dafür. Lassen Sie uns zu den Investments noch kurz schauen. Jetzt, wo gerade das Video entsteht, ist der Bitcoin bei etwa 60.000 US-Dollar. Wie viel Potenzial schenken Sie dem Kandidaten hier noch?
Ja, das mit dem Bitcoin ist eine schwierige Sache. Also ich bin der Meinung, jeder sollte etwas Bitcoin haben. weil es einfach zu einer Diversifikation gehört. So wie man Geldmetalle haben sollte, Gold und Silber, so sollte man etwas, auch ein Bitcoin haben. Und wenn das jemand vor, ich sage mal, 10 Jahren gemacht hat und hat etwas Bitcoin gehabt, dann hat er jetzt ausgesorgt. Denn mich hat mal 2012, hat mich einer mal angeschrieben per Mail. Ich habe 2012 im Oktober, habe ich meinen Kanal angefangen, YouTube, und er hat mich dann gefragt, was halten Sie denn von Bitcoin? Und ob ich nicht da mal ein paar tausend Stück gekauft hätte. Habe ich nicht gemacht, habe ich damals weggewischt, was soll das alles, ne? Hätte ich mich damit jetzt identifiziert und hätte jetzt ein paar tausend Bitcoin, nun, dann würden wir dieses Gespräch jetzt hier nicht führen. Dann säße ich jetzt irgendwo auf meiner Insel, wie so andere Bitcoin-Milliardäre. Aber ich sehe auf der einen Seite ein extremes Potenzial beim Bitcoin, was ich durchaus ja nicht nur 6, sondern auch 7-stellig sehe. Allerdings immer im Rahmen, dass es auch eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass dieser Bitcoin verboten wird, weil der Staat ja seine Staatswährung unbedingt schützen und stützen will und jetzt sich hier nicht ein unabhängiges Geld zulegen kann. Denn Unabhängigkeit der Zentralbanken im Westen steht ja nur auf dem Papier. Wenn man also jetzt eine Zentralbankerin in Europa, eine Ex-Finanzministerin aus Frankreich macht und eine Ex-Notenbankerin in USA, die Frau Yellen, zur Finanzministerin macht, dann sieht man, wie stark Politik und Zentralbanken miteinander verknüpft sind und dass die das als Steuerungsinstrument verwenden wollen, um ihre Art Politik durchführen zu können. Und da sehe ich also einen großen Abwehrkampf gegen den Bitcoin doch auf uns zukommen und vielleicht sogar hin bis zu einem Verbot. Und deshalb ist da also auch ein Verlust möglich. Wenn man allerdings diese Bitcoin hat, dann um den Bogen zum Anfang zurückzuziehen, dann auswandert und kann mit diesem Bitcoin im Ausland wunderbar leben, dann hat das ja, ja so etwas den Charakter von einer Fluchtwährung. Lässt sich vor allem leichter mitnehmen da als ein Zentner Silbermünzen. Ne?
Ja, klar. Ich will Ihnen eins entgegenhalten oder vielleicht kann man ein bisschen drüber diskutieren. So der Bitcoin ist so aus meiner Sicht ein Stück weit erwachsen geworden mit der SEC-Genehmigung, mit den ETFs. Und damit ist ja letztlich nur eins passiert. Die Wall Street ist ins Boot mit eingestiegen. Und das macht es aus meiner Sicht dann doch etwas sicherer, weil immer dann, wenn die dicken Jungs mitverdienen dürfen, haben sie natürlich auch ein Interesse, dass sie dran verdienen. Und damit dann natürlich auch die Regierung so ein Stück weit. Sie wissen, worauf ich hinaus möchte und sie nicken schon. Also wie sehen Sie es?
Ja, durchaus. Wobei ja das Angenehme dabei ist, dass die Politik und die Hidden Administration, die am Werke ist, dass die sich auch oftmals nicht einig sind. Und dass die ja, Kräfte im Hintergrund, die kräftig hin und her ziehen in die eine oder die andere Richtung, dass die sich nicht einig sind. Und wir sehen auf der einen Seite den digitalen Euro, der ja eigentlich dann 2025 kommen sollte. Jetzt scheint er auf 2027 dann verschoben zu sein. Und FedNow existiert schon. Zentrale Abrechnungsmöglichkeit direkt über die Fed und der Umgehung des Bankensystems. Also an der Stelle wird auch weitergemacht und vielleicht kommt es dann irgendwann zu einem Kräftemessen zwischen diesen Verfechtern der digitalen Fiat-Währungen oder den limitierten Kryptos. Mhm. Bitcoin als einzige echt limitierte Kryptowährung. Vielleicht kommt es da zum Kräftemessen und wer da die Oberhand behält, ich weiß es nicht. Ne? Also das ist ein Unsicherheitsfaktor mehr, den man in seine Gedanken mit einschließen muss. Aber wie gesagt, ein ganz bisschen Krypto kann man jedem empfehlen. Wenn man jetzt da mit 1.000 oder 2.000 Euro mal einsteigt und wir kriegen noch einen Faktor 10 oder 100 dazu, schlecht ist das nicht. Ne?
Natürlich, natürlich. War ja auch undenkbar so ein Stück weit, wenn man mal zurückdenkt an Amazon zu den 2000er Jahren. Was für ein Hype war das? Amazon, danach ist es um 90% gefallen, hat dann Microsoft 17 Jahre gebraucht, um wieder alte Höchststände anknüpfen zu können. Und heute ist es eigentlich nicht mehr wegzudenken. Man spricht von den Magnificent Seven. Und viele stehen da ja so ein bisschen auf der Seitenlinie, weil sie sagen, ja, die können ja nicht noch weiter steigen. Wie viel Potenzial würden Sie den Kandidaten wie Amazon, Google, Facebook, you name it, denn noch zuschreiben?
Also ich bin bei diesen Unternehmen sehr, ja, sehr kritisch. Ich war eine Zeit lang in Tesla investiert. Die waren mir aber weitaus zu volatil, dass ich da rausgegangen bin. Vor einem halben Jahr oder so habe ich es dann nochmal probiert und bin dann null auf null wieder rausgegangen. Ist mir alles zu volatil. Und vor einem Weilchen habe ich dann gesehen, dass Facebook über, Entschuldigung, dass Facebook über sein Metaverse da ganz schön abgestraft wurde. Und da habe ich dann gesagt, buying the dip, und habe das Facebook genommen, hat sich gut entwickelt. Aber ich sehe so langsam auch mal ein Ende dafür. Wenn man sich jetzt den S&P 500 sich anschaut und zieht die Magnificent Seven von diesen, früher nannten man die Fang-Aktien oder wie auch immer, ne? Wenn man die jetzt aus dem Standard & Poor's 500 abzieht, dann schaut die amerikanische Wirtschaft ziemlich schlecht aus. Wachstum ist dann auf gar keinen Fall mehr da, vielleicht sogar schon ein leichter Rückgang. Und wenn jetzt im Prinzip die Basis der Bevölkerung, die ja bei anderen Unternehmen arbeitet, die woanders ihr Geld verdienen muss, wenn die jetzt an dieser Stelle mit ihren Unternehmen, in denen sie investiert sind und bei denen sie arbeiten, nicht weiterkommen und hier ihr Gehalt stagniert oder durch Inflation sogar ein Stück weit zurückgeht, dann werden auch diese Unternehmen nicht mehr in den Himmel steigen können mit ihren Aktienkursen. Also ich sehe die durchaus limitiert, und wenn es zu dem oft beschworenen Crash bei dem amerikanischen Aktienmarkt kommen wird, wird es sie auch ganz massiv erwischen. Stelle ich mir also ganz bestimmt, weil auch denen dann im Prinzip die Ertragslage wegfällt. Wenn Unternehmen pleite gehen, dann können die keine Werbung mehr schalten. Und wenn die nicht Werbung haben, dann verdienen die nicht mehr genug. Und dann geht es bei ihnen mit dem Ertrag auch runter. Und was haben sie bislang gemacht, um ihren Aktienkurs zu stützen? Die eigene Entwicklung von den Leuten war ja wohl ziemlich schwach. Und durch Zukäufe, durch Akquisitionen von innovativen, jungen Firmen, da konnten sie jetzt noch was dazu schaffen in ihrem Unternehmen. Und sie selber sind, ähnlich wie Volkswagen, zu riesigen Dinosauriern geworden, mit Mitarbeitern, die unglaubliche Gehälter haben und die dann den Freitag oder den Freitagnachmittag frei haben, um kreativ tätig zu sein. Also das muss ich ja auch erstmal leisten können. Und an dieser Stelle sehe ich also, dass man glaubt, diese Magnificent Seven wären also die tollen, super Unternehmen. Schaut man da ein bisschen tiefer rein, dann habe ich dann doch meine Zweifel.
Hi, heute mal was in eigener Sache. Entschuldigung für die Unterbrechung hier im Video. Wir suchen nämlich dich und wir suchen dich ziemlich dringend. Wir brauchen Verstärkung bei uns im Vertrieb. Wir bauen einen komplett neuen Standort auf. Wir sind hier in Köln. Der neue Standort wird allerdings in Hersbruck bei Nürnberg sein, in Mittelfranken. Der Standort wird relativ groß werden, 360 Quadratmeter, sehr viele Büros. Ich selbst werde dort dauerhaft vor Ort sein und wir suchen dich im Bereich Vertrieb. Wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du vielleicht auch schon Erfahrungen hast, mit Menschen zu sprechen, auf Menschen zuzugehen und Fragen ganz offen zu beantworten, dann melde dich gerne. Wir suchen nicht nach dem nächsten Finanzprofessor, sondern wir suchen nach Menschen, die Lust und Spaß daran haben, mit anderen Menschen zu sprechen und ja, ihnen dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Deswegen, ich bin jetzt hier gerade bei uns im Aufnahmestudio. Ich gehe mal vor zu unserem Vertriebsleiter, der bei uns schon seit über 10 Jahren an Bord ist, und spreche mit ihm und mit dir gemeinsam, was eigentlich wir hier so machen und was dein Job, dein Beruf sein könnte. Ich nehme dich mal ganz kurz mit. Wir sind hier, wie gesagt, in Köln. Hier, das sind überall die Mitarbeiterbüros. Links und rechts. Genau, da wird auch schön gearbeitet. Und jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob der Philipp gerade noch am Telefon ist. Einen kleinen Augenblick bitte. Philipp, ich tue dich jetzt gerade ein bisschen überfallen. Du bist nämlich hier gerade auf YouTube.
Ja, hallo.
Das Video soll dazu dienen, dass Menschen sich bei uns bewerben. Wir suchen ja Leute für unseren Vertrieb. Du bist bei uns der Vertriebsleiter
Finde ich
seit
gut.
über 10 Jahren bei uns im Betrieb. Und vielleicht sagst du mal ganz kurz ein bisschen was zu deinem Job. Was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Seit über 10 Jahren bin ich hier im Unternehmen für die Kundenbetreuung zuständig. Betreue alle Kunden in ihren Fragen rund um das Thema Geldanlage und Max-Otto-Fonds. Würde mich freuen, dich an meiner Seite bald zu haben und dich als Kundenbetreuer ausbilden zu dürfen.
Perfekt, ja, dann schauen wir noch mal. Also, wenn du dich das Thema interessiert, melde dich gerne bei uns. Wir würden uns freuen, wenn du uns bald unterstützt.
Mhm. Werden auch gehypt, aber gut, man soll das Pferd reiten, bis es wirklich tot ist. Und noch geht da was. Aber wie lange da noch was geht, also ich wage da jetzt keinen Blick mehr in die Glaskugel.
Nee. Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Man darf nicht vergessen, dass sie mittlerweile die Unternehmen sind weltweit, die die höchsten Cash-Reserven haben. Also Warren Buffett macht es natürlich vorher, der jetzt eine Cash-Pipeline hat, die ist natürlich sagenhaft. Ich glaube, das Unternehmen mit den größten Cash-Reserven ist Saudi Aramco. Da möchte ich aber gerne, liebe Community, wenn ich da was Falsches sage, gerne unten in die Kommentare rein. Aber danach kommt sofort Google, Facebook und so weiter. Also sie sagen, bis der Gaul tot ist. Also das kann dann doch nochmal ein gutes Stück sein. Also wir werden es sehen. Zu einer anderen Sache, das ist dann auch schon die letzte Frage, Whisky. Da stehen Sie natürlich nicht nur mit Whisky.de, sondern auch Com für das Getränk. Aber viele nutzen das inzwischen auch als Wertanlage. Können Sie das denn vorbehaltlos komplett an jeden empfehlen oder gibt es da Einschränkungen? Können Sie da vielleicht einen ganz kurzen Abriss dazu geben?
Aus meiner Sicht ist die große Hype des Whiskys als Wertanlage ein Stück weit vorbei. Und zwar hat der Whisky weltweit einen dermaßenen Boom erlebt und es sind so viele Liebhaber und Investoren unterwegs gewesen, dass ein Rosinenpicken, ein spezielles Anlageobjekt, sich im Whisky auszuwählen, dass das relativ schwer von Erfolg gekrönt sein wird. Wenn man sich anschaut, ungefähr 1% der westlichen Welt hat so viel Geld, dass sie darauf nicht gucken muss. Ne? Also sie haben mehr Geld, als sie ausgeben können. Und 0,2% interessieren sich für Whisky, für hochwertigen Whisky. Und wenn man diese Zahlen miteinander multipliziert, die Golden Billion, die goldene Milliarde des Westens, mit diesen 0,2%, dann kommen da erhebliche Zahlen an Menschen zustande, die beliebiges Geld für solche Whiskys ausgeben. Dass jetzt der kleine Investor und sagt, ich kaufe jetzt billig eine Flasche und die wird dann nachher teuer. Also diese Preissteigerungen werden jetzt meistens von den Brennereien selber vorweggenommen. Konnte man früher eine 30-jährige Whiskyflasche für 100 Euro kaufen. So gibt es die heute nicht mehr unter 500. Also da wurden diese Preissteigerungen, diese Wertzuwächse, wurden von den Brennereien erkannt und werden selbst vorne weggenommen, sodass man also da sehr, sehr schwer sich tut, hier einen Gewinn am Ende zu erzielen. Und auch Whisky zu kaufen und zu sagen, das ist das richtige Objekt, um jetzt in der Krise hier zu teilen, dass ich sage, ich tausche eine Flasche Whisky gegen Leibbrot beim Bäcker, wenn die Währung versagt hätte, also die Prepper-Ecke, kann ich auch sagen, so wird es nicht laufen, weil Whisky ist zu teuer dafür. Das Gleiche können Sie machen mit einer billigen Flasche Wodka. Die geht auch. Na, früher, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man Zigaretten und Schokolade zum Tauschen genommen. Man kann aber auch eine Flasche Schnaps nehmen. Ne? Ja. Das funktioniert dann gut. Wozu Whisky hervorragend geeignet ist, ist, sich jetzt, wo die Preise noch vernünftig sind, wo Stückzahlen da sind, sich mit guten Flaschen preiswert einzudecken und die dann im Prinzip als eine Wertanlage zu betrachten, mit der man über eine Krise käme. Also als ein Depot, eine Versicherung, dass man sich dann nach der Krise im Prinzip keinen Whisky kaufen muss, wenn alles sehr knapp ist, wenn vielleicht die Sachen reglementiert sind, Marken ausgegeben werden, also Prepper-Ecke, sage ich jetzt. Ne? Mhm. Dann kann man sich hier einen Vorrat zulegen und es ist ja eigentlich das Schöne daran, wenn man jetzt so Whiskyflaschen sammelt und sich hinlegt, man kann jederzeit sagen, Liquidität ist garantiert, 40% auch und den kann ich jederzeit verkonsumieren, wenn mir dann Lust danach steht. Also in eine Goldmünze können Sie reinbeißen, aber runterschlucken brauchen Sie nicht, da kommt nichts an. Ne? Ja. Also das ist das Schöne im Prinzip an einem Whisky. Als Wertanlage ist es eigentlich ein Geldspeicher. Wenn sich dann eine Wertsteigerung dabei ergibt, schön, nehmen wir gerne mit, aber es muss nicht zwingend passieren. Das ist im Prinzip das, wo gerade so das Investment Vehicle Whisky langläuft.
Ganz, ganz tolle Einsichten, finde ich mega interessant, also auch mit dem Whisky. Ich hatte die Preissteigerungen auch mit, leider von der Seitenlinie verfolgt. Finde ich toll, dass Sie da so gute Einblicke geben. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, da Interesse dran haben, natürlich nur bei Herrn Lünning, whisky.de, whisky.com. Wie sagen Sie es immer? Der Ort feiner Geister, oder wie haben Sie es immer
gesagt? Der Treffpunkt feiner Geister.
Der Treffpunkt feiner Geister. In diesem Sinne, lieber Herr Lünning, vielen Dank für das Interview. Ihnen alles Gute und bis ganz, ganz bald.
Ja, herzlichen Dank fürs Interview.